Götterreden, die sich ausschließlich mit einer Darlegung der Lehre befassen. Und es gibt Götterreden, die außer der Darlegung der Lehre auch die Menschen schildern, die damals zugehört haben. Diese Rede, das kleinere Sutta über Satchako, gibt uns auf einen Spiegel der damaligen Zeit, insbesondere der Menschen der damaligen Zeit. Und das finde ich selbst immer besonders schön. Im Gegensatz zur heutigen Zeit war damals das religiöse Gespräch an der Tagesordnung. Das religiöse Gespräch zwischen den Vertretern der verschiedensten Weltanschauungen. Es debattierten und unterhielten sich Brahmanen mit Anhängern der Chinas, es unterhielten sich Buddha-Jünger mit Asketen, mit Schmerzensasketen, mit Kuh-Asketen. Und wir wissen, dass auch der Buddha unter bestimmten Bedingungen an diesen Gesprächen teilnahm. Die Königin Malika, eine der begeistertsten Anhängerinnen des Buddha, stiftete eigens für diesen Zweck der religiösen Gespräche zwischen den verschiedenen Anhängern, zwischen den Anhängern der verschiedenen Richtungen, einen Park. Mit einem Viharo, einer großen Versammlungshalle, wo diese Gespräche stattfanden. Daraus sehen wir, wie sehr beliebt diese Gespräche waren. Gespräche, die es heute ja eigentlich gar nicht mehr gibt. Diese Gespräche wurden nicht immer von Seiten der Nicht-Buddha-Jünger in einer sanften und liebenswürdigen Weise geführt, sondern teilweise sogar sehr hart. Wir hören auch in dieser Rede, wie Satchako, ein versierter Dialektiker, erklärt, dass er mit dem Buddha, dem Asketen Gotama, ein Spritzbad machen werde, dass er ihn an den Haaren ringsherum ziehe. Also ist ja nicht gerade liebenswürdig, sondern darin liegt eine ungeheure Anmaßung, eine ungeheure Arroganz. Wir sehen also, es war nicht immer, wie ich sagte, ein liebenswürdiger Ton, sondern teilweise ein sehr arroganter Ton, den wir finden. Trotzdem aber waren diese Menschen damals doch grundverschieden von den heutigen Menschen. Denn nehmen Sie einmal an, hierher käme ein Mann, der mit der altbuddhistischen Gemeinde ein Spritzbad machen möchte. Glauben Sie wirklich, dass wir es fertig brächten, diesen Mann irgendwie zu überzeugen? Zumindest im Augenblick wäre es vollkommen unmöglich. Vielleicht, dass er später zur Besinnung käme, aber im Augenblick wäre es vollkommen unmöglich. Damals aber war es völlig anders. Mochte einer, wie gerade Satchako, noch so arrogant auftreten, so war er dennoch bereit, wenn er es einsah, das zu bekennen, wenn auch unter sehr schweren inneren Kämpfen. Er ließ sich sogar aufspotten von seinen Freunden. Aber wenn er die Wahrheit sah, so war er von seinem Wege nicht mehr abzubringen. Und ich finde diese Schilderung, geben Sie einmal Obacht auf diesen Satchako, wie er sich benimmt, geradezu wunderbar. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns in der Lage wäre, so viel Beleidigungen einzustecken von seinen Freunden, wie es Satchako gemacht hat, aber das einfach alles überhört hat. So viel lag ihm an der Wahrheit. Das finde ich eben sehr, sehr schön, gerade in dieser Rede. Das habe ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Vesali im großen Walde in der Halle der Einsiedelei. Zur selben Zeit nun lebte Satchako, der Sohn einer Anhängerin der Chinas, in Vesali, ein versierter Dialektiker, der sich als sehr gelehrten Redner ausgab, hoch angesehen bei vielen. Er kündigte an, den Asketen oder Brahmanen möchte ich kennen, sei er auch ein Meister mit zahlreichen Jüngern und Anhängern, und hielt er sich gleich für einen heiligen, vollkommen erwachten, der im Redekampfe mit mir nicht wankte, bebte, erzitterte, dem nicht der Angstschweiß aus den Achselhöhlen rieselte. Ja, wenn ich eine leblose Säule mit meiner Rede anginge, würde selbst diese, von der Rede getroffen, wanken, beben, erzittern, geschweige ein Menschlein. Ich glaube nicht, dass man noch arroganter auftreten kann, nicht wahr? Aber nun sehen Sie trotzdem, trotz dieser ungeheuren Arroganz, wie im tiefsten Innern dieser Tschatschako ein unendlich ehrlicher Wahrheitssucher war. Und da unterscheiden sich die Menschen der damaligen Zeit. Die heutigen haben meistens nur die Arroganz. Aber dieses tiefe, echte Wahrheitssuchen, das fehlt den allermeisten. Da nun begab sich der ehrwürdige Asacin, zeitig gerüstet, mit Mantel und Schale versehen auf den Almosengang nach Vesali. Tschatschako aber, der Sohn einer Anhängerin der Chinas, spazierte gerade in den Straßen Vesalis auf und ab, hin und her, und sah den ehrwürdigen Asacin von Ferne herankommen. Als er den ehrwürdigen Asacin gesehen, ging er auf ihn zu, wechselte höflichen Gruß und freundliche begrüßende Worte mit ihm und setzte sich in respektvoller Entfernung nieder. Hierauf nun sprach Tschatschako, der Sohn einer Anhängerin der Chinas, zum ehrwürdigen Asacin also: Wie unterweist denn verehrter Asacin der Asket Gotamo seine Jünger? Und welcher Art ist die Belehrung, nach welcher die Jünger des Asketen Gotamo fortschreiten? Das wäre so ähnlich, als wenn der Pfarrer von Utting zu uns käme und sagen würde: Ich möchte jetzt einmal wissen, in welcher Art ist nun die Unterweisung in der Buddha-Lehre? Ein völliges Unding, nicht wahr? Aber im alten Indien war das selbstverständlich. So, Archivesano, unterweist der Erhabene seine Jünger. Und solcher Art ist die Einteilung der Belehrung, bei welcher die Jünger des Erhabenen am raschesten fortschreiten. Der Körper, ihr Mönche, ist vergänglich. Die Empfindung ist vergänglich. Die Wahrnehmung ist vergänglich. Die Gemütsregungen sind vergänglich. Das Erkennen ist vergänglich. Der Körper, ihr Mönche, ist nicht das Selbst. Die Empfindung ist nicht das Selbst. Die Wahrnehmung ist nicht das Selbst. Die Gemütsregungen sind nicht das Selbst. Das Erkennen ist nicht das Selbst. Alle Hervorbringungen sind vergänglich. Alle Dinge sind nicht das Selbst. So, Archivesano, unterweist der Erhabene seine Jünger, und solcher Art ist die Einteilung der Belehrung, nach welcher die Jünger des Erhabenen am raschesten fortschreiten. Wenn wir diese Zusammenfassung der Lehre von Asacin hören, so müssen wir uns gegenwärtig halten, dass das Kernproblem der Buddha-Lehre in der Suche nach unserem wahren Selbst, dem Unvergänglichen, Ungewordenen, nicht entstandenen, dem Ewigen, dem der Buddha-Natur in uns gilt. Und wir müssen ferner uns erinnern, dass der Buddha, um zu diesem wahren Selbst in uns, unserer Tathagata-Natur, vorzudringen, nicht den direkten Weg beschritten hatte, sondern den indirekten Weg ging. Er sagte also nicht: Das ist das Selbst oder jenes ist das Selbst, sondern er sagte: Das ist auf alle Fälle nicht das Selbst und jenes ist aufgrund gewisser Merkmale auch nicht das Selbst. Nun wissen wir, dass wo immer ein Wesen in der Welt auftaucht, sei es in den höchsten Lichtwelten, sei es in den Abgründen des Daseins, sei es im Mensch und Tier oder Gespensterreiche, dass jedes Wesen in seiner und durch seine Persönlichkeit zum großen Erlebnis der Welt kommt. So war es also selbstverständlich, dass der Buddha als erstes diese seine Persönlichkeit oder diese unsere Persönlichkeit einer gründlichen Untersuchung unterzog. Wir wissen, dass er sie in die 5 Bestandteile zerlegte, die wir hier gehört haben, und nun betrachtete er alle diese Bestandteile im Verhältnis zu uns selbst. Gehören sie, jedes einzelne Bestandteil, gehören sie dem Bereich des Vergänglichen an, dem Bereich des Unbeständigen, des Gewordenen oder gehören sie dem Bereich des Ewigen, des Ungewordenen, des Nichtentstandenen an? Bringen sie uns Glück, bringen sie uns Freude, bringen sie uns Befriedigung oder bringen sie uns Enttäuschung, Bitternis, Kümmernisse, Leiden? In dieser Weise lief also die Untersuchung des Buddha. In gewisser Beziehung machte er es fast ähnlich wie Schwanze. Als dieser einmal gefragt wurde, was man denn machen müsse, um zu einer Meisterung seines Lebens zu gelangen, erwiderte er, oh, das wäre doch sehr einfach. Man braucht es nur machen wie ein guter Pferdehüter, nämlich von den Pferden alles abhalten, was diesen schadet. Und schon fühlen sich die Pferde vollkommen wohl. Genauso macht es aber auch der Buddha. Auch der Buddha untersucht unsere Persönlichkeit. Schadet sie uns oder schadet sie uns nicht? Wenn sie uns schadet, weg davon, los davon. Es ist also tatsächlich eine unendlich einfache Methode. Dazu kommt aber noch, dass genauso wie die Pferde, wie der Pferdehüter sich gar nicht kümmern muss, dass sich die Pferde wohlfühlen. Die fühlen sich schon von selber wohl, wenn sie von dem bewahrt werden, was ihnen schadet. Und so ist es auch beim Menschen. Es braucht nur alles, was uns Leiden bringt, was uns Kümmernis bringt, Sorgen, Schmerz, Enttäuschungen, weg sein. Und schon sind wir, wie der Buddha uns immer wieder versichert, vollkommen glücklich. Zwar so glücklich, wie wir uns jetzt, wo wir noch von diesen Dingen betroffen werden, gar nicht vorstellen können. Denn unser wahres Selbst, es ist ja immer da. Wir brauchen es in Wirklichkeit gar nicht suchen. Es war da vor Millionen vor Weltzeitalter. Und es ist jetzt da und es wird in Millionen von Weltzeitaltern da sein. Es verhält sich damit eigentlich genauso wie mit der Sonne. Wir brauchen die Sonne auch nicht suchen. Sie ist immer da. Wir brauchen nur die Wolken wegschieben, die Sonne verdeckt. Und schon strahlt die Sonne genauso, wie auch wir in unsere selbsteigene Herrlichkeit eintauchen. In dem Augenblick, wo wir die Wolken verbannt haben. Und insofern hat Asati vollkommen recht, wenn er dem Satchakonun sagt, dass der Buddha die Persönlichkeit untersucht, in welchem Verhältnis sie uns zu uns selbst steht, wie wir gesagt haben, ob sie uns Freude bringt oder Leid. Nun erwidert Satchako, Schlechtes wahrlich haben wir gehört, Asachi, die wir solche Rede des Asketen Gotamo gehört haben. Oh, dass wir doch gelegentlich einmal mit jenem verehrten Gotamo zusammentreffen, dass doch irgendeine Unterredung stattfände, damit wir ihm von dieser verderblichen Ansicht abbringen könnten. Zu jener Zeit nun waren die Lichavi-Fürsten mit ihrem Gefolge mindestens 500 Mann stark in der Konferenzhalle zusammengekommen, irgendeine Angelegenheit zu beraten. Da nun begab sich Satchako, der Sohn der Anhängerin der Chainas, dorthin, wo die Lichavi-Fürsten weilten, und sprach zu ihnen. Mögen die erlauchten Lichavi zugegen sein, mögen die erlauchten Lichavi zugegen sein. Heute wird zwischen mir und dem Asketen Gotamo eine Disputation stattfinden. Wenn mir da der Asket Gotamo ebenso entgegentritt wie einer seiner bekannten Jünger, der Mönch Asachi, so werde ich den Asketen Gotamo, gleich wie man etwa ein starker Mann einen langhaarigen Witter bei dem Felle ergreifen, heranziehen, herumziehen, ringsherumziehen mag, mit der Rede heranziehen, herumziehen, ringsherumziehen. Oder gleich wie etwa der starke Knecht eines Branntweinbrenners das große Filtriergeflecht in einem tiefen Wasserpfuhl werfen, an einem Ende festhalten, heranziehen, herumziehen, ringsherumziehen mag, so werde auch ich den Asketen Gotamo mit der Rede heranziehen, herumziehen, ringsherumziehen. Oder gleich wie etwa ein rüstiger Branntweinsäuberer das Destilliersieb am Henkel packen, hinschwenken, herschwenken, ausseihen mag, so werde auch ich den Asketen Gotamo mit der Rede hinschwenken, herschwenken, ausseihen. Oder gleich wie etwa ein voll ausgewachsener 60-jähriger Elefant in einen tiefen Lotusweiher steigt und ein Spritzbad zur Erholung nimmt, so gedenke auch ich, mit dem Asketen Gotamo ein Spritzbad zur Erholung vorzunehmen. Mögen die erlauchten Lichavi zugegen sein, mögen die erlauchten Lichavi zugegen sein, heute wird zwischen mir und dem Asketen Gotamo eine Disputation stattfinden. Wenn ich diese Rede lese, muss ich immer an meine eigene Jugendzeit denken, oder Mahathera auf den Spaziergängen, gerade mir diesen Sakako in seiner ganzen Arroganz so lebendig schildern konnte, dass ich also auf das Tiefste ergriffen war. Man muss sich aber das vorstellen, als solche, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Da sagten einige der Litschawi-Fürsten, wie nun wird das Kate Gotamo das Wort Tsatsakos, des Sohnes einer Anhängerin der Chinas, widerlegen? Oder wird Tsatsako, der Sohn einer Anhängerin der Chinas, das Wort des Asketen Gotamo widerlegen? Sehen Sie, wie damals das Volk daran interessiert war, natürlich nicht nur die Fürsten und das ganze Volk, genauso wie sie bei uns heute an einem Fußballwettkampf interessiert sind oder wenn ein Kosmonaut seine Dummheiten da drüben macht, nicht wahr? Aber so waren diese Menschen an den religiösen Problemen interessiert. Und wie ernst sie es trotz aller Anmaßung gemeint haben, das werden Sie später sehen. Und Tsatsako, der Sohn einer Anhängerin der Chinas, begab sich nun, von den 500 Litschawi-Fürsten begleitet, zum großen Walde, zur Halle der Einsiedelei. Um diese Zeit nun ergingen sich eine Schar Mönche im Freien. Da trat Tsatsako, der Sohn einer Anhängerin der Chinas, zu den Mönchen und sprach: Wo weilt denn ihr Lieben, der verehrte Gotamo, jetzt? Wir möchten gern jenen verehrten Gotamo sehen. Der erhabene Archivesano hat sich in den großen Wald begeben und weilt bis gegen Abend unter einem Baume sitzend. Da nun wandte sich Tsatsako, der Sohn einer Anhängerin der Chinas, der zu den zahlreichen Schar der Litschawi. Von jenen Litschawi aber verneigten sich nun einige ehrfurchtsvoll vor dem Erhabenen und setzten sich zur Seite nieder. Andere wechselten höflichen Gruß und freundliche begrüßende Worte mit dem Erhabenen und setzten sich zur Seite nieder. Einige wieder falteten die Hände zum Erhabenen und setzten sich zur Seite nieder. Andere wieder gaben beim Erhabenen Namen und Stand zu erkennen und setzten sich zur Seite nieder. Und andere setzten sich still zur Seite nieder. Hierauf nun sprach Tsatsako, der Sohn einer Anhängerin der Chinas, zum Erhabenen also: Darf ich den verehrten Gotamo über irgendeinen Gegenstand befragen, vorausgesetzt, dass der verehrte Gotamo zur Beantwortung der Frage Zeit findet? Frag Archivesano nach Belieben. Wie unterweist denn der verehrte Gotamo seine Jünger und welcher Art ist die Einteilung der Belehrung, nach welcher die Jünger des Asketen Gotamo am raschesten fortschreiben? So, Archivesano, unterweise ich die Jünger und solcher Art ist die Einteilung der Belehrung, nach welcher die Jünger am raschesten fortschreiben. Es kommt also jetzt, wie wir vorhin sagten, die Zerlegung der Persönlichkeit und Schilderung des Verhältnisses dieser Persönlichkeit zu uns selbst. Der Körper, ihr Mönche, ist vergänglich. Die Empfindung ist vergänglich. Die Wahrnehmung ist vergänglich. Die Gemütstätigkeiten sind vergänglich. Das Erkennen ist vergänglich. Der Körper, ihr Mönche, ist nicht das Selbst. Die Empfindung ist nicht das Selbst. Die Wahrnehmung ist nicht das Selbst. Die Gemütsregungen sind nicht das Selbst, das Erkennen ist nicht das Selbst. Alle Hervorbringungen sind vergänglich, alle Dinge sind nicht das Selbst. So, Archivesano, unterweise ich die Jünger, und solcher Art ist die Belehrung, nach welcher meine Jünger am raschesten fortschreiten. Ein Gleichnis leuchtet mir auf, O Gotamo. Es leuchtet dir auf, Archivesano, sprach der Erhabene. Gleich wie etwa, O Gotamo, alle die Samen und Pflanzen, die zum Gedeihen, zur Reife und Entfaltung gelangen, durch die Erde bedingt sind, auf die Erde sich stützen und also zum Gedeihen, zur Reife und Entfaltung gelangen? Oder gleich wie etwa, O Gotamo, alle die Kraft erfordernden Werke durch die Erde bedingt sind, auf die Erde sich stützen und also ausgeführt werden? So auch setzt dieser Pugalo, das heißt, dieses Individuum, dessen selbst die körperliche Form ist, weil es auf die körperliche Form gegründet ist, entweder verdienstvolle Taten oder nicht verdienstvolle Taten. Setzt dieses Individuum Mensch, weil es auf die Empfindung gegründet ist, auf die Empfindung sich stützt, entweder verdienstvolle Taten oder keine verdienstvollen Taten. Setzt dieses Individuum Mensch, dieser Pukala, dessen selbst die Wahrnehmung ist, dessen selbst die Gemütstätigkeiten sind, dessen selbst das Erkennen ist, weil es sich auf diese Dinge stützt, entweder verdienstvolle Taten oder keine verdienstvollen Taten. Das heißt also, Satchako vertritt hier den Standpunkt eigentlich fast aller Menschen, die sagen, diese Persönlichkeit, die ist mein Selbst. So war es damals, so ist es heute. Das heißt, wenn mein Körper krank wird, dann werde ich krank. Wenn mein Körper altert, dann altere ich, sagt Satchako. Und wenn mein Körper stirbt, dann bin natürlich ich es, der stirbt. Was aber an den Worten Satchakos besonders bedeutsam ist, das ist, dass hier ein Begriff auftaucht, der zwar eigentlich durchaus häufig in den Reden vorkommt, aber im modernen Theravada eigentlich völlig untergegangen ist, ja eigentlich völlig vertrocknet ist. Es ist der Begriff des Pukalo. Es heißt im Pali Purisa Pukala, also dieser Mensch, dieses Individuum Mensch. Wir können in freierer Übersetzung, könnten wir sagen, dieser wahre Mensch, wie gesagt, in freierer Übersetzung, dieser eigentliche Mensch, Satchako, dessen selbst die Persönlichkeit ist. Und er gibt dann den Vergleich, dass es mit den Menschen genauso wäre wie mit den Pflanzen, die aus der Erde ihre Nahrung saugen und aus den Elementen ihre Nahrung aufsaugen, eben auch letzten Endes nur in diesen Elementen bestehen. Und genauso ist er mit diesem eigentlichen Menschen, der besteht auch in nichts als in dieser Persönlichkeit. Und hier kann man aber schon sagen, wenn Satchako recht hätte, dann gäbe es niemals eine Befreiung vom Leiden. Denn wenn wir, dieser eigentliche Mensch, dieser wahre Mensch, dieses Individuum, wenn dieses Individuum, wenn das in der Persönlichkeit bestünde, dann könnten wir niemals den ganzen Leiden der Persönlichkeit entfliehen. Wie ja auch der Buddha bezeichnet die Persönlichkeit als die Last. Die Last aber kann sich selber niemals abwerfen, so wenig wie ein Finger sich selbst abschneiden kann. Es muss also ein Lastträger her, der sich von der Last befreit. Und dieser Lastträger ist eben der Pukalo, ist eben der Purisa Pukala, wie es hier heißt, dieses Individuum, Mensch. Möchten Sie vielleicht einiges dazu sagen, Bruder Dhammapala, gerade dieses Problem, dieses Pukala-Problem wurde ja in den letzten Jahren behandelt und es ist sehr, sehr wichtig.
Interessant, dass in dieser Rede das Pukalo heißt.
Ja,
nicht?
Ja.
Es ist
Purisa Pukala, dieses Individuum, Mensch eigentlich, Purisa ist der Mensch.
Ja, zum Beispiel die bekannte Gleis Demitz, diese Pali-Forscherin,
ja,
spricht ja auch immer vom wahren Menschen.
Ja.
Vom wahren Menschen, der eben etwas ganz anderes ist als die Persönlichkeit. Der sich mit der Persönlichkeit nicht erschöpft. Sie hat ja das in ganz deutlicher, klarer Weise zum Ausdruck gebracht. Denn Pukalo ist natürlich mehr als nur die Persönlichkeit. Es hat ja sogar Kurt Schmidt, der hat immerhin aber auch das bemerkt in seinem Kommentar zum Lastträger-Suttam, dass Pukalo etwas ist oder einen Komplex darstellt oder auf das bezieht, unmittelbar auf das bezieht, was sich befreien kann. Der Pukalo kann sich befreien.
Er ist der Lastträger.
Ja,
oder wie der Mahatera sagt, das Subjekt des Leidens.
Aber Sakayo, was der Inbegriff der fünf Haftensgruppen ist, der Upadana Bhanta der fünf Haftensgruppen, Sakayo kann sich nicht befreien, denn er besteht in diesen fünf Haftensgruppen. Also auch bei Kurt Schmidt in seinem Kommentar zum Lastträger Suttam kommt das heraus.
Der erlesene Jünger ist ja auch ein erlesener Pukalo und auch der Buddha ist ein Pukalo. Das heißt, einer, der immer noch die Last eben angehängt hat, wie ein Mensch, der einen Rucksack trägt, nicht? Die Last seiner Persönlichkeit. Aber es ist hochinteressant, wie Satchako hier auch immerhin schon diese zwei Begriffe sehr wohl kennt, den Pukalo und den Sakayo, wenn er auch in dem Irrtum ist, dass diese Persönlichkeit eben sein Selbst wäre. So ist wohl das, Acivesano, deine Meinung. Der Körper ist mein Selbst, die Empfindung ist mein Selbst, die Wahrnehmung ist mein Selbst, die Hervorbringungen sind mein Selbst, das Erkennen ist mein Selbst. Gewiss, oh Gotamo, ich sage, der Körper ist mein Selbst, die Empfindung ist mein Selbst, die Wahrnehmung ist mein Selbst, die Hervorbringungen sind mein Selbst, das Erkennen ist mein Selbst. Und diese große Menge sagt es auch. Es heißt eigentlich, und diese Lichavi-Fürsten, diese 500, die sagen es auch. Aber ich finde die Übersetzung von Neumann in dem Fall sehr gut. Und diese große Menge sagt es auch, denn es ist wirklich so. Und wenn ich heute an den Mahatera denke, der sagte mir oft, in Wirklichkeit gibt es überhaupt nur zwei Ansichten. Entweder, das bin ich nicht, das brauche ich nicht, oder aber, das bin ich, das brauche ich. Das eine führt in die Welt hinein und das andere führt aus der Welt heraus zum wahren Glück. Und das andere führt in das Sinnenglück und damit aber doch immer mehr und mehr in das Leiden hinein. Satchako hätte also auch heute mit der großen Menge Recht und die würde ihm ohne weiteres Recht geben. Nun kommen die schönen Worte des Buddha. Was geht dich denn, Acivesano, diese große Menge an? Lass es nur, Acivesano, bei deiner eigenen Einsicht bewenden. Und ich möchte sagen, diese Worte hat der Buddha auch an uns gerichtet. Es muss uns letzten Endes gleich sein, was die anderen religiösen Geister sagen. Es muss uns auch gleich sein, was die Wissenschaftler sagen, was die Psychologen sagen, was die Päpste, Bischöfe und Priester sagen, was die Mönche Theras und Nayaka Theras und noch höhere buddhistische Würdenträger sagen. Sondern letzten Endes hat nur das Gültigkeit, was wir selbst einsehen und selbst begreifen. Nur das hat Wert. Und das betont ja auch der Buddha in anderen Stellen unendliche Male. Das ist also die Bedingung, unter der der Buddha mit Satchako sich zu einem Zwiegespräch bereit ist. Wohlan denn, o Gotamo, ich sage, der Körper ist mein Selbst, die Empfindung ist mein Selbst, die Wahrnehmung ist mein Selbst, die Hervorbringungen sind mein Selbst, das Erkennen ist mein Selbst. So will ich dir nun, Acivesano, hierüber Fragen stellen. Beantworte sie nach deinem Gutdünken. Was meinst du wohl, Acivesano? Erfüllte sich einem edlen Könige, wie zum Beispiel dem König Pasenadi von Kosalo oder dem König Achyutasattu, dem Sohn der Videhi, der Wunsch, in seinem Reiche einem zum Tode Verurteilten hinrichten, oder einen in die Acht zu erklärenden Echten, oder einen Bannwürdigen bannen zu lassen? Gewiss, o Gotamo, erfüllte sich dieser Wunsch einem edlen Könige, wie etwa dem König Pasenadi von Kosalo, oder dem König von Magadha Achyutasattu, dem Sohn der Vedeen. Ja, sogar diesen zahlreich versammelten Fürsten hier, o Gotamo, wie zum Beispiel den Vachi, den Mala, erfüllt sich der Wunsch, im eigenen Gebiete hinrichten, ächten und bannen zu lassen, wie also erst einem gesalbten Katio-Könige, also wie dem König Pasenadi von Kosalo oder dem König Achyutasattu wie die Hiputto von Magatha. Er mag sich erfüllen, o Gotamo, und es ist recht so. Dieses Beispiel von Buddha ist nach meiner Auffassung so verblüffend einfach, dass man in dieser verblüffenden Einfachkeit leicht übersehen kann, die große Bedeutung, ja eigentlich den schlagenden Beweis für das, was der Buddha sagen will. Denn was uns gehört, was irgendwie zu unserem Wesen gehört, darüber müssen wir auch zumindest eine bestimmte Verfügungsgewalt haben. Wenn uns eine Wohnung gehört, dann können wir die Wohnung austapezieren lassen, wie wir wollen. Wir können Möbel aufstellen, so wie es uns gefällt. Wenn uns ein Garten gehört, können wir eine Wiese daraus machen oder einen Wald machen. Kurz und gut, was immer uns auch gehört, irgendwie können wir darüber verfügen. Nun fragt aber der Buddha, können wir über diesen Körper verfügen? Dabei müssen wir uns klar sein, dass der Körper in der Buddha-Lehre eine große Bedeutung hat, denn er ist ja die Grundlage der Persönlichkeit. Und was beim Körper gilt, gilt ja für die ganze Persönlichkeit. Also, wir müssen tatsächlich auch über unseren Körper verfügen können. Nun möchte ich aber sagen, nun, theoretisch wissen wir natürlich alle, dass wir nicht über den Körper verfügen können. Aber es ist das eben doch in den meisten Fällen nur graue Theorie. Denn wenn wir es wirklich wissen, dann müssen wir auch die Konsequenzen ziehen. Und dazu müssen wir uns eben diese Erkenntnis immer wieder vorhalten. Und so lange, bis sie anschaulich wird, bis wir auch aus dieser Erkenntnis dann die notwendigen Konsequenzen ziehen. Es würde doch jeder von uns gerne immer in seiner Jugendkraft bleiben und vielleicht die Weisheit des Alters, die vielleicht ein bisschen da ist, dazu haben. Das wäre doch der ideale Zustand. Können wir es? Mit der Geburt eines Wesens ist schon der Tod gegeben, als absolute Sicherheit. Mit der Jugend ist das Alter gegeben, mit der Gesundheit ist die Krankheit gegeben. Und da kann, wie der Buddha sagt, kein Gott und kein Teufel dagegen etwas machen. Wir können also in keiner Weise sagen, ach, möchte mein Körper doch jung bleiben, ach, möchte er doch kräftig bleiben, ach, möchte ich doch morgen so gesund sein, wie ich heute bin. Mit letzter Sicherheit kann es niemand von uns sagen, was morgen ist. Wir können auch nicht sagen, ach, möchte ich doch dieses Gesicht haben oder jenes Gesicht haben. Wir haben die Verfügungsgewalt über unseren Körper ist minimal. Wir können auch nicht sagen, ach, möchte ich mit dem Auge doch Töne hören oder mit dem Ohr sehen. Das alles entzieht sich unserer Gewalt. Wenn er aber unser Selbst wäre, dann müssten wir tatsächlich über diesen Körper eine ganz andere Gewalt haben, als wir in Wirklichkeit haben. Der Mahatera schreibt einmal in der Lehre des Buddha, man soll sich nur vergegenwärtigen, mit welchem Erstaunen ein Kind, ein heranwachsendes Kind beobachtet, wie sein Körper heranwächst, wie er sich entwickelt. Also wenn er das selbst wäre, dann dürfte er doch nicht das Kind von solchem Staunen erfüllt sein über das, was sich da heranreißt. Aber noch viel erschütternder fast finde ich es, wenn Sie, ich spreche natürlich aus eigener Erfahrung, den alternden Menschen nehmen, wenn der auf einmal sieht, wie die Jugend dahin geht, wie das Fleisch schlapp wird, wie die Haut runzlig wird. Man ist geradezu entsetzt am Anfang und sagt sich, ja, was tut sich denn da? Ja, wenn aber dieser Körper mein Selbst wäre, müsste das alles ganz anders sein. Denken Sie nur an das Beispiel von Buddha. Genauso müsste ich auch einer Krankheit gebieten können. Ich müsste dem Alter gebieten können. Ich müsste auch dem Tode gebieten können. Aber die Gesetze des Körpers, die stehen mit absoluter Sicherheit fest. Und wie der Buddha sagt, diese drei Dinge sind, dass das Geborene nicht stirbt, dass die Jugend nicht altert, dass die Gesundheit nicht in Krankheit übergeht. Die sind von keinem Gott und keinem Teufel zu erreichen, sind überhaupt unmöglich. Und diese Betrachtung hier, das ist, finde ich, eine wunderbare Meditation, die man tatsächlich immer und immer wieder pflegen muss, dass sie einem anschaulich wird. Denn erst durch die Anschauung folgt ja dann auch die eigentliche Loslösung. Was meinst du nun, Acivesano, der du allzu sprichst, der Körper ist mein Selbst. Erfüllt sich dir bei diesem Körper der Wunsch? So soll mein Körper sein, so soll mein Körper nicht sein. Auf diese Worte blieb Satchako, der Sohn einer Anhängerin der Niganta, stumm. Und zum zweiten Mal sprach der Erhabene zu Satchako, dem Sohn einer Anhängerin der Niganta. Was meinst du wohl, Acivesano, der du allzu sprichst? Der Körper ist mein Selbst. Erfüllt sich dir bei diesem Körper der Wunsch? So soll mein Körper sein. So soll mein Körper nicht sein. Und zum zweiten Mal blieb Satchako, der Sohn einer Anhängerin der Niganta, stumm. Da nun sprach der Erhabene zu Satchako Niganta Putto also. Antwortet Acivesano, jetzt geziemt es dir nicht zu schweigen. Wer zum dritten Male Acivesano von dem Vollendeten gefragt, der Wahrheit nicht die Ehre gibt, dessen Haupt zerspringt alsbald in sieben Teile. Interessant ist hier, dass Satchako mit diesem einzigen Beispiel des Buddha, nicht wahr? Wie lange wir brauchen noch die Jahre, bis wir zu dieser Weisheit vordringen. Aber Satchako, bei aller seiner Arroganz, mit diesem einzigen Beispiel, das hier der Buddha gibt, hat er begriffen, dass der Körper nicht unser Selbst ist und dass er auch nicht zu uns gehört. Zu jener Zeit nun stand ein blitzhändlicher Yaka mit Na, man übersetzt damit blitzenden, es ist etwas anders, glühenden, sprühenden, flammenden Strahle oberhalb des Sachako, des Sohnes einer Anhängerin der Chinas. Wenn dieser Sachako, der Sohn einer Anhängerin der Chinas, von dem Erhabenen zum dritten Male gefragt, der Wahrheit nicht die Ehre geben will, so werde ich ihm alsbald das Haupt in 7 Teile zersprengen. Dieser blitzhändige Geist aber war nur dem Erhabenen sichtbar und dem Sachako. Hierzu möchte ich nun sagen, Sie können diese Schilderung von diesem Yaka, der über dem Haupte des Sachako nun seinen Donnerkeil schwang oder schwenkt, können Sie natürlich als eine Dramatisierung seines inneren Kampfes der Wahrheit die Ehre zu geben ansehen. Es wird vielleicht davon abhängen, das Urteil, ob man es nur als eine Dramatisierung ansieht, des inneren Ringens, etwas zuzugeben oder nicht zuzugeben, wird vielleicht davon abhängen, ob ein Mensch mit den Göttern lebt oder ob er ohne die Götter lebt. Und ich möchte Ihnen sagen, dass ich persönlich diese Sachlage ohne weiteres so nehme, wie es ist. Dabei bleibt es aber jedem vollkommen frei, wie er es auffasst. Denn dieser Yaka war kein gewöhnlicher Yaka, also kein gewöhnlicher Dämon, sondern es war Sakaracha, es war Indra, der König der Götter, der auch in den alten Reliefs immer wieder geschildert wird, wie er, wenn er merkte, ein Mensch geht in die Irre, er hat nicht den Mut, der Wahrheit die Ehre zu geben, er benimmt sich schlecht gegen den Buddha, dann verkleidet sich dieser Indra, der König der Götter, nimmt die Gestalt eines Yaka an und schwenkt den Donnerkeil über dem Haupte dieses Missetäters. Ja, nun muss ich fragen, finden Sie das wirklich so unmöglich? Denn zu Buddhas Zeiten, es heißt ja immer, der Buddha lehrte ja nicht nur für die Menschen, sondern für Götter und Menschen. Und es ist sicherlich der Fall gewesen, dass auch damals bei dieser Rede vielleicht Hunderte oder Tausende von Gottheiten mithörten. Warum sollte nicht Indra, der ja ein Sotapanno war, tatsächlich versucht haben, in der Gestalt eines Yaka diesem eigensinnigen Sachako da nun zur Besinnung zu bringen? Also ich persönlich nehme das ohne weiteres an, aber wie gesagt, Sie können ebenso gut nur eine dramatische Gestaltung des inneren Kampfes von Sachako darin erblicken. Ich weiß, ich habe als junges Mädchen mit dem Matera, der konnte mir das so dramatisch schildern, nicht wahr? Man muss ja auch denken, für die damaligen Menschen, da lebten ja die Götter. Denken wir nur an die Rede Sangharvaro, die wir vor einiger Zeit gelesen haben, wo der Buddha sagt, ja, selbstverständlich, es ist ja allgemein bekannt, dass es Götter gibt. Und es war damals allgemein bekannt, dass es Yakas gibt. Und es war allgemein bekannt, dass Indra immer auf der Seite des Buddha stand und den Menschen helfen wollte, zur Besinnung zu kommen. Also der Fall war doch etwas anders, als es auf den ersten Anschein scheinen mag. Da nun suchte Sachako, der Sohn einer Anhängerin der Negantas, entsetzt, erschüttert, gesträubten Haares beim erhabenen Rettung, beim erhabenen Schutz, beim erhabenen Zuflucht und sprach zum erhabenen also. Vielleicht darf ich hier noch sagen, es gibt viele alte Reliefs, wo wir die Abbildungen finden von Indra in Gestalt eines Yaka, wie er über dem Haupte irgendeines störrischen Menschen diesen Donnerkeil schwingt. Diese Darstellung gehört sogar zu den ältesten Darstellungen überhaupt. Und es wäre auch für uns manchmal ganz gut, wenn wir böse sind, wenn über unserem Haupte ein Yaka sein Donnerkeil schwinge. Ich wäre sehr froh darüber. Möge mich der verehrte Gotamo befragen, ich werde antworten. Was meinst du wohl, Achivesano? Der du also sprichst, der Körper ist mein Selbst, erfüllt sich dir bei diesem Körper der Wunsch? So soll mein Körper sein, so soll er nicht sein? Das nicht, oh Gotamo. Merk es dir, Achivesano, und wenn du es dir gemerkt hast, dann antworte. Denn du verbindest nicht das Letzte mit dem Ersten oder das Erste mit dem Letzten. Was meinst du wohl, Achivesano, der du also sprichst? Die Empfindung ist das Selbst. Erfüllt sich dir bei dieser Empfindung der Wunsch? So soll meine Empfindung sein. So soll meine Empfindung nicht sein. Das nicht, O Gotamo. Das erleben wir ja alle. Wenn wir krank sind, wir möchten gerne unsere Empfindungen anders haben. Aber wenn wir eine Angina haben oder einen Unterblutdruck oder eine Kreislaufstörung, dann sind eben die Empfindungen ganz bestimmte. Und wir können nicht sagen, sie sollen so sein oder sie sollen so sein. Wir können unsere Geistesausrichtung ändern. Wir können sie in Gleichmut ertragen. Aber eine schmerzhafte Krankheit hat eben immer schmerzliche Empfindungen. Wir denken nur auch an den Buddha während seiner letzten Tage, wie viele schmerzliche Empfindungen auch der Buddha infolge der Dysenterie und der Ruhr ertragen musste. Auch er konnte nicht sagen, sie sollen so sein und so sein. Und es heißt, und der Erhabene hat sie geduldig, klar, bewusst ausgehalten. Wir können ja nicht einmal bei den schönen Empfindungen sagen, sie sollen bleiben. Sie entstehen und sie vergehen. Ja, wie wir gestern davon sprachen, in Wirklichkeit ist jede Empfindung in einem fortwährenden Übergang. Auch wenn wir die schönsten Empfindungen, sagen wir, der Güte haben. Sie können ansteigen, sie können immer größer werden, aber dann vergehen sie eben wieder. Die Loslösung allerdings bleibt, aber die Empfindungen selbst, die sind dem laufenden Entstehen und Vergehen unterworfen. Und wir können nicht sagen, so sollen sie sein oder so. Merk es dir, Acivesano, und wenn du es dir gemerkt hast, dann antworte. Denn du verbindest nicht das Letzte mit dem Ersten oder das Erste mit dem Letzten. Was meinst du wohl, Acivesano, der du also sprichst? Die Wahrnehmung ist mein Selbst. Erfüllt sich dir bei dieser Wahrnehmung der Wunsch? So soll meine Wahrnehmung sein, so soll meine Wahrnehmung nicht sein? Das nicht so gut, Amon. Ich habe es mir vorhin gedacht, ehe ich runterkam. Da stand ich am Fenster und schaute auf den See. In einer Sekunde nahm ich das Wasser wahr, in der nächsten Sekunde die Segelschiffe und dann die Wiese. Und das ging unaufhörlich so weiter. Wenn man nämlich beobachtet, eine Wahrnehmung, wenn man durch die Welt schaut, man meint, es ist das Gleiche, aber man nimmt unaufhörlich andere Dinge wahr. Die Wahrnehmungen sind unaufhörlich im Übergang. Auch beim Denken. Es ist ein unaufhörliches Entstehen, die Richtung bleibt, die Loslösung kann bleiben, aber die Wahrnehmungen selber bleiben nicht. Und der Buddha sagt ja selber, dass von Sariputta, dass er, ich glaube, 7 Tage lang die Dinge in höchster Klarheit wahrgenommen hat. Aber auch dann ging diese Wahrnehmung wieder unter. Die Loslösung blieb, aber die Wahrnehmung ist dem Entstehen und Vergehen unterworfen. Sie ist in einem stetigen Übergang verflochten und sie brauchen sich nur mal selber beobachten. Merk es dir, Acivesano, und wenn du es dir gemerkt hast, dann antworte. Denn du verbindest nicht das Letzte mit dem Ersten oder das Erste mit dem Letzten. Was meinst du wohl, Acivesano, der du also sprichst? Die Hervorbringungen sind mein Selbst. Erfüllt sich dir bei diesen Hervorbringungen der Wunsch? So sollen meine Hervorbringungen sein. So sollen meine Hervorbringungen nicht sein. Das nicht, o Herr. Wir wissen, dieses Wort, was hier mit Hervorbringungen wiedergegeben ist, heißt im Pali Sankhara. Alles ist eine Hervorbringung. Und dieses Wort Sankhara drückt sowohl die Hervorbringungen aus, wie auch die Tätigkeit des Hervorbringens selbst. Alles ist eine Hervorbringung. Himmel und Erde, Meere und Gebirge, Erde und Wasser, die Menschen, die Tiere, die Götter, die Pflanzen, alles ist eine Hervorbringung. Und wir können nicht sagen, so sollen diese Hervorbringungen sein, so sollen sie nicht sein. Wir denken an diese grandiosen Bilder, die der Buddha entwirft, wo die Erde einmal untergegangen sein wird, wo das Feuer einmal nicht mehr da sein wird, wo die Gebirge verschwunden sein werden. Diese Hervorbringungen sind in unaufhörlichem Flusse, genauso wie unser körperlicher Organismus. Im engeren Sinne sind die Hervorbringungen die Gemütstätigkeiten, nicht wahr? Aber mögen sie noch so schön sein, wir können sie auch nicht halten. Der Buddha konnte auch nicht sein ganzes Leben in Schauungen verweilen. Er konnte nicht. Die Schauungen entstanden, im höchsten Falle 7 Tage, dann musste er wieder aus den Schauungen zurück, weil sonst der Tod eingetreten wäre. Also, es ist alles im Flusse, alles im ständigen Wechsel, alles im Übergange. Dieses Wort finde ich ja sehr, sehr schön, was gerade in diesem Samatiya-Shastra so viel vorkommt. Das ist alles im Übergang. Deshalb sagt ja dann auch der Buddha, Hervorbringung, was ist, vergeht. Sie schwindet hin, wie sie entsteht. Hat jedermann zur Ruhe gebracht, dass man, hat man sein eigen Heil geschafft. Was man aber so beobachten kann, wie es entsteht und vergeht, das kann ich ja nicht selber sein, sonst würde ich ja mit vergehen. Ich sehe nur, dass der Fluss fließt, das sehe ich nicht, wenn ich am Schiffe bin und mitfließe, sondern ich sehe es nur, wenn ich am Ufer stehe und den Fluss an mir vorbeifließen lasse. Wenn ich selbst in diesen Dingen bestehen würde, würde ich niemals ihr Entstehen und Vergehen, ihre unaufhörlichen Veränderungen wahrnehmen können. Ich kann das nur, weil ich selbst außerhalb dieser Dinge bin. Merk es dir, Acivesano. Und wenn du es dir gemerkt hast, dann antworte. Denn du verbindest nicht das Letzte mit dem Ersten oder das Erste mit dem Letzten. Was meinst du wohl, Acivesano, der du also sprichst? Das Erkennen ist mein Selbst. Erfüllt sich dir bei diesem Erkennen der Wunsch? So soll mein Erkennen sein. So soll es nicht sein. Das nicht, o Herr. Auch das Erkennen ist abhängig von den Sinnesorganen und den Objekten, die in das Bewusstsein eintreten. Es ist gewissen Gesetzen unterworfen. Ich kann nicht sagen, ich will immer nur Schönes erkennen, wenn ich zum Beispiel in einem Schlachthof bin. Dann erkenne ich eben das Leiden. Aber ich kann nicht sagen, ich will jetzt die Himmelswelten erkennen. Kann ich nicht. Und selbst wenn ich sie erkennen würde, wenn ich das göttliche Ohr und das göttliche Auge entwickelt hätte, dann würde auch das wieder untergehen. Es würde auch das sich alles im Übergange befinden, dem Entstehen und Vergehen unterworfen sein. Und es nicht einmal die schönste und die herrlichste Vorstellung könnte ich mit meinem Erkennen festhalten. Merk es dir, Acivesano, und wenn du es dir gemerkt hast, Acivesano, antworte. Denn du verbindest nicht das Letzte mit dem Ersten oder das Erste mit dem Letzten. Was meinst du wohl, Acivesano? Ist der Körper vergänglich oder unvergänglich? Was jetzt folgt, folgt wieder eine andere Betrachtung, obwohl es im Grunde die gleiche ist. Es ist nur von einer anderen Seite wieder angesehen. Und wenn der Mutter nun sagt, ist der Körper vergänglich oder unvergänglich, dann sagt er im Grunde, gerade deshalb, weil er vergänglich ist, kann man ja nicht sagen, er soll so sein oder so sein. Weil das letzte Kriterium für alles Leid ist ja immer die Vergänglichkeit. Also es ist das eigentlich, der Mahatera nannte diese Betrachtung immer die eigentliche Betrachtung des Sotapanna-Pfades. Aber wie gesagt, man kann das 100-mal lesen, es wird keinen Wert haben, wenn wir es nicht anschaulich sehen. Wir müssen es sehen lernen, im Erkennenden schauen, dann wird es zu einem unerhörten Glück führen. Ist der Körper unvergänglich oder vergänglich? Vergänglich, o Herr. Was aber vergänglich ist, bringt das Leiden oder Glück? Leiden, o Herr. Was aber vergänglich, nicht ewig ist, was Leiden bringt, kann man davon mit Recht sagen, das gehört mir, das bin ich, das ist mein Selbst? Gewiss nicht, o Herr. Hier müssen wir uns vergegenwärtigen, was der Buddha ja immer wieder sagt, wer den Einblick in den Körper hat, der kostet das Unvergängliche. Und das in unendlicher Wiederholung. Das ist genau das, was der Chuangzi sagt. Man lasst los und schon scheint die Sonne. Und schon taucht unsere Selbst, das eigene Herrlichkeit bricht hervor, wie das junge Huhn die Eischale durchbricht. So bricht derjenige, der die Vergänglichkeit und Hinfälligkeit des Körpers erkennt, der bricht durch die Eischale seiner Persönlichkeit zum Unvergänglichen. Zum wahren Selbst, das der Buddha das heilige gewordene Selbst nennt, hindurch. Also diese Betrachtungen, die hier zwar nur in einer Seite geführt, geschildert werden, führen trotzdem zum positiven Anblick, zum Nibbana-Anblick. Was meinst du wohl, Acivesano? Sind die Empfindungen, die Wahrnehmungen, die Hervorbringungen, das Erkennen unvergänglich oder vergänglich? Vergänglich, o Herr. Was aber vergänglich ist, ist das leidbringend oder freudebringend? Leidbringend, o Herr. was aber vergänglich ist, leidbringend, dem Wechsel unterworfen, also sich in der stetigen Umwandlung befindet, kann man davon mit Recht sagen, das gehört mir, das bin ich, das ist mein Selbst. Gewiss nicht, euer. Denn nehmen Sie an, einen Menschen, wir haben das vorhin schon gesagt, wer sagt, dass ihm das gehört, dass das zu seinem Wesen gehört, der kann sich niemals vom Leiden befreien. Der wird immer wieder geboren werden, wird immer wieder sterben, wird immer wieder altern, wird immer wieder Kummer, Wehe, Jammer, Gram und Verzweiflung erfahren, weil er ja sagt, diese Persönlichkeit, die bin ich. Was meinst du nun, Acivesano? Wer da Leidbringendem anhängt, nämlich eben dieser Persönlichkeit, das ist ja das Leiden, Leidbringendem nachfolgt, mit Leidbringendem sich verkoppelt, Leidbringendes also betrachtet, das gehört mir, das bin ich, das ist mein Selbst. Kann etwa der das Leiden wirklich begreifen? Kann der das Leiden überhaupt von sich abhalten? Das ist unmöglich, euer. Jeder Absatz, möchte ich sagen, von dieser Rede ist eine Meditation, die oft und oft gemacht werden sollte. Gleich wie etwa Civesano, wenn ein Mann, der Kernholz begehrt, Kernholz sucht, auf Kernholz ausgeht, mit einem scharfen Beile versehen in den Wald ginge. Dort erblickte er eine Gruppe zahlreicher Bananenpalmen, gerade, jung, schön gewachsen. Eine derselben fällte er an der Wurzel, schnitt die Krone ab und rollte hierauf den aus Blattscheiden gebildeten Stamm auf. Indem er da diese Blattscheidenröhre auseinanderrollte, fände er nicht einmal Grünholz, geschweige den Kernholz. Ebenso hast du dich nun, Acivesano, in deinem Gespräche mit mir als hohl, als leer, als nichtig erwiesen. Denn du hast ja, Civesano, zu den Vesaliern also gesprochen. Den Asketen oder Brahmanen möchte ich kennen. Sei er auch ein Meister mit zahlreichen Jüngern und Anhängern und hielt er sich gleich für einen heiligen, vollkommen Erwachten, der im Redekampfe mit mir nicht wankte, bebte und zitterte. Ja, wenn ich eine leblose Säule mit meiner Rede anginge, würde selbst diese, von der Rede getroffen, wanken, beben, erzittern, geschweige ein Menschlein. Dir jedoch, Acivesano, haben sich Schweißtropfen von der Stirne gelöst, sind über den Mantel herab auf die Erde gefallen. Mein Körper aber, Acivesano, ist gegenwärtig frei von Schweiß. Man muss sich das vorstellen, hier sitzen 500 Fürsten und der Buddha hat ihn derartig blamiert. Nun frage sich einmal jeder, wie er sich darstellen würde. So bot denn der Erhabene in dieser Versammlung einen Anblick dar, rein wie Gold. Auf diese Worte setzte sich Sachako, der junge Niganta, verstummt und beschämt, gebeugten Rumpfes, gesenkten Hauptes, das Antlitz von brennender Röte übergossen, wortlos nieder. Als nun Domuko, einer der Lichavi-Fürsten, sah, wie Sachako, der Sohn einer Anhängerin der Negantas, verstummt und beschämt, gebeugten Rumpfes, gesenkten Hauptes, das Antlitz von brennender Röte übergossen dasaß, sprach er zum Erhabenen also. Ein Gleichnis, Herr, leuchtet mir auf. Es leuchtet dir auf, Domuko, sprach der Erhabene. Jetzt horchen Sie mal, wie seine Freunde, die Lichavi-Fürsten, mit welchem Spott die nun den Sachako übergießen und überschütten. Gleich wie, o Herr, wenn da in der Nähe eines Dorfes oder einer Stadt ein Teich wäre und darin befände sich eine Krabbe. Aus diesem Dorfe oder dieser Stadt, o Herr, zöge nun eine Schar von Knaben oder Mädchen hinaus zu jenem Teichen. Dort baden sie, fänden die Krabbe und würfen sie aus dem Wasser heraus auf trockenes Land. So oft nun, o Herr, die Krabbe eine Schere herausstreckte, so oft würfen die Knaben oder Mädchen mit Holz und mit Kies oder mit Steinen danach. Und so wäre, o Herr, diese Krabbe an allen Gliedern getroffen, zerbrochen, zerstört, außerstande wieder aus dem Wasser zu krabbeln wie früher. Ebenso nun auch, o Herr, sind dem Sachako, dem Sohne der Anhängerin der Negantas, alle seine Stacheln, seine Dornen und Zacken vom Erhabenen zerbrochen, zertroffen, zerstört worden. Und nunmehr, o Herr, ist Sachako, der Sohn einer Anhängerin der Negantas, außerstande, wiederum an den Erhabenen heranzutreten,
zu einer neuerlichen Unterhaltung. Stellen Sie sich einmal das vor, nicht wahr? Und das dann Schick zu nennen. Aber nun sehen Sie auch diesen Satschako. Auf diese Worte sprach Satschako, der Sohn einer Anhängerin der Nigantas, zu dem Lichavia-Fürsten Dumoko. Geh du nur, Dumoko, geh du nur. Nicht mit dir reden wir, wir reden hier mit dem verehrten Gotama. Jetzt sehen Sie, das war ihm alles gleich. Ob ihn die blamiert haben, ob ihn die mit Spott übergossen haben. Jetzt kam dieser tiefe Wahrheitssucher Satschako heraus. Ein Mensch, wie es damals eben sehr, sehr viele gegeben hat. Nur zu einer solchen Zeit konnte ja auch ein Buddha erscheinen. Dahingestellt sei, o Gotamo, jene Dialektik, wie sie zwischen mir und den anderen gewöhnlichen Asketen und Brahmanen im Schwange ist. Sie dünkt mich eitles Geschwätz. Und jetzt kommt diese wunderbare Frage, die der Mahatera als eigentlich die Frage an die Sotapannaschaft oder des Sotapanno bezeichnet. Inwiefern aber geht nun ein Jünger des verehrten Gotamo auf seine Botschaft ein? Ist er der Belehrung zugänglich, über den Zweifel hinübergekommen, hat alle Unsicherheit verwunden, verweilt er in völliger Selbstsicherheit, von keinem anderen mehr abhängig, erfahren in der Botschaft des Meisters? Das heißt, wie wird man nun einer, der in den Strom der Lehre des Buddha eintritt? Das alles hat er eingesteckt, das war ihm gar nicht mehr wichtig jetzt. Jetzt, wo er gesehen hat, dass hier wirklich beim Buddha die Wahrheit zu finden ist. Da betrachtet Acivesano, ein Jünger von mir, was es da auch an körperlicher Form gibt. Vergangene, zukünftige und gegenwärtige, eigene und fremde, grobe und feine, gemeine und edle, ferne und nahe, alle körperliche Form betrachtet er, der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit also. Das gehört mir nicht. Das bin ich nicht. Das ist nicht mein Selbst. Das heißt, was es an körperlichen, an meiner eigenen körperlichen Form gibt, an den körperlichen Formen der anderen gibt, an den körperlichen Formen in den Himmelswelten gibt, im Menschentier oder Gespensterreich und Mond oder auf der Sonne oder in Fixsternweiten, alle körperliche Form ist ja aus denselben Elementen, ist sie zusammengesetzt und bestanden. Und von aller körperlichen Form gilt, das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst. Was es auch an Empfindung gibt, vergangene, zukünftige, gegenwärtige, eigene oder fremde, grobe oder feine, gemeine oder edle, ferne oder nahe, alle Empfindung betrachtet er der Wirklichkeit gemäß, in erkennendem Schauen also. Das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst. Was es auch an Wahrnehmung gibt, vergangene, zukünftige und gegenwärtige, eigene und fremde, grobe und feine, gemeine und edle, ferne und nahe, alle Wahrnehmung betrachtet er der Wirklichkeit gemäß, mit vollkommener Weisheit also, die gehört mir nicht, die bin ich nicht, die ist nicht mein Selbst. Was es auch an Hervorbringungen gibt, vergangene, zukünftige, gegenwärtige, eigene und fremde, grobe und feine, gemeine und edle, ferne und nahe, alle Hervorbringungen betrachtet er der Wirklichkeit gemäß, mit vollkommener Weisheit also, die gehören mir nicht, die bin ich nicht. Die sind nicht mein Selbst. Was es auch an Erkennen gibt, Vergangenes, Zukünftiges und Gegenwärtiges, Eigenes und Fremdes, Grobes und Feines, Gemeines und Edles, Fernes und Nahes, alles Erkennen betrachtet er der Wirklichkeit gemäß. In erkennendem Schauen also, das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst. Insofern, Acivesano, eignet sich ein Jünger von mir meine Botschaft an, ist er der Belehrung zugänglich, über den Zweifel hinübergekommen, der Unsicherheit entronnen, verweilt er in vollkommener Selbstsicherheit, von keinem anderen mehr abhängig, in der Botschaft des Meisters. Das heißt, er ist in den Strom eingetreten. Wissen Sie, diese Extreme, zuerst diese Arroganz, und der Buddha braucht ihm gar nicht vom Silam sprechen, er braucht ihm gar nicht von der Wiedergeburt zu sprechen, er braucht ihm nicht vom Karma-Gesetz sprechen, nicht von den Himmelswelten. Das kann er alles stillschweigen voraussetzen. Er braucht ihm nur den Sotapanna-Pfad darzulegen. Und das ist das Erstaunliche an diesem Menschen. Also so ist er dann ein Sotapanno geworden, wenn diese Betrachtung in ihm eine anschauliche, eine lebendige geworden ist. Und inwiefern, o Gotamo, ist ein Mönch ein Vollendeter, der die Einflüsse vernichtet hat, sein Leben gelebt hat, der getan hat, was ihm zu tun oblag, die Fessel des Werdens gänzlich zerstört hat und in vollkommener, höchster Weisheit erlöst ist? Und jetzt beachten Sie, zuerst heißt es immer nur, er erkennt die Persönlichkeit, das ist ja eine Schilderung der Persönlichkeit, als vergänglich, leidbringend, nicht das Selbst. Und jetzt kommt die Frage, wie ist man nun ein Heiliger? Da hat Acivesano ein Mönch, was es auch an Körperlichen gibt, Vergangenes, Zukünftiges und Gegenwärtiges, Eigenes und Fremdes, Grobes und Feines, Gemeines und Edles, Fernes und Nahes. Alle körperliche Formen hat er der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit erkannt. Das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst. Und ist ohne anzuhangen davon befreit. Da sehen Sie, da ist zwischen dieser ersten Schilderung, wo er einfach einsieht, also natürlich anschaulich, das gehört mir nicht, das ist das Otatano. Aber zwischen dieser ersten Schilderung und dieser Schilderung liegen nun die ganzen Stufen des Pfades, der einmal Wiederkehrende, der nie Wiederkehrende und der Heilige, der immer ja das Gleiche betrachtet, immer die Persönlichkeit, als nicht sein Selbst, bis die Erkenntnis so leuchtend, so anschaulich ist, dass er ohne anzuhangen, Anupada, rechtslos befreit ist. Und damit erkennt er ja die ganze Welt, nicht nur seine Persönlichkeit, sondern überhaupt die ganze Welt. Was es auch an Empfindung gibt, vergangene, zukünftige und gegenwärtige, eigene und fremde, grobe und feine, gemeine und edle, ferne und nahe. Alle Empfindungen hat er der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit also erkannt. Das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst und ist ohne anzuhangen restlos befreit. Was es auch an Wahrnehmung gibt, vergangene, zukünftige, gegenwärtige, eigene und fremde, grobe und feine, gemeine und edle, ferne und nahe. Alle Wahrnehmung hat er der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit also erkannt. Die gehört mir nicht, die bin ich nicht, die ist nicht mein Selbst und ist ohne anzuhangen restlos befreit. Das heißt ja jedes Mal, die ganze Welt hat er erkannt, nicht nur seine Persönlichkeit, sondern die ganze Welt hat er in dieser Richtung erkannt, wie wir am Anfang sagten. Er hat das Verhältnis von der Welt und Persönlichkeit zu sich selbst festgestellt und hat sich infolge davon losgelöst. Was es auch an Hervorbringungen gibt, vergangene, zukünftige und gegenwärtige, eigene und fremde, grobe und feine, gemeine und edle, ferne und nahe, alle Hervorbringungen hat er der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit also erkannt. Die gehören mir nicht, die bin ich nicht. Die sind nicht mein Selbst und ist ohne anzuhangen restlos befreit. Was es auch an Bewusstsein gibt, an Erkennen, Vergangenes, Zukünftiges und Gegenwärtiges, Eigenes und Fremdes, Grobes und Feines, Gemeines und Edles, Fernes und Nahes, alles Erkennen hat er der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit also erkannt. Das gehört mir nicht, das bin ich nicht. Nicht mein Selbst und ist ohne anzuhangen restlos befreit. Ein solcher hat seine Zuflucht zu sich selbst genommen, ganz zu sich selbst. Insofern, Acivesano, ist ein Mönch ein Vollendeter, der die Einflüsse vernichtet hat, sein Leben gelebt hat, getan hat, was ihm zu tun oblag, der die Bürde seiner Persönlichkeit abgelegt hat, das höchste Ziel erreicht hat, die Fesseln, die es vom Werten führen, zerstört hat und in vollkommener höchster Weisheit sich befreit hat. Der also geisterlöste Mönch Acivesano, das ist eine wunderbare Stelle, hat drei Dinge erlangt, über die es nichts Höheres gibt. Ein Schauen, über das es nichts Höheres gibt. Einen Gang, über den es keinen Höheren gibt. Eine Freiheit, über die es keine Höhere gibt. Das heißt, ein Schauen, über das es nichts Höheres gibt, das ist eben der doppelte Anatta-Anblick. Auf der einen Seite die Welt des Geborenen, des Gewordenen, des Unbeständigen. Und auf der anderen Seite das geheimnisvolle Eiland, das Versteck, das Feine, das Ungeborene, das Ungewordene. Er hat also seine Zuflucht zu sich selbst genommen. Das ist der doppelte Anatta-Anblick. Einen Gang, über den es keinen Höheren gibt. Das ist der höchste Gang der Paramahansas, der höchste Wanderschwäne, von denen schon die Upanishaden sprechen, die das andere Ufer erreicht haben. Und eine Freiheit, über die es keine höhere gibt, nämlich die Freiheit von der Persönlichkeit, von jeder Persönlichkeit, ob hoch oder gemein, ob edel oder grob, das ist die höchste Freiheit. Der also geisterlöste Mönch Acivesano verehrt nur mehr den Vollendeten, denn hier hat er ja den Weg gefunden. Er schätzt ihn hoch, achtet und ehrt ihn. Butto, erwacht ist der Erhabene, zur Erwachung verkündet er die Lehre. Gezügelt ist der Erhabene, zur höchsten Zügelung verkündet er die Lehre. Voll höchster Ruhe ist der Erhabene, zur höchsten Beruhigung verkündet er die Lehre. An das andere Ufer gelangt ist der Erhabene. Zur Entrinnung zum anderen Ufer verkündet er die Lehre. Das Nibbana erreicht hat der Erhabene. Zur Erreichung des Nibbanas verkündet er die Lehre. Ein solcher hat also, wie der Mahatera immer sagt, ganz und restlos den Trennungsstrich zwischen sich und der im wesensfremden Persönlichkeit gezogen. Er ist damit befreit, er hat die höchste Glückseligkeit, Paramasukham, erreicht. Und nun schauen Sie sich diesen jungen Shachako an, wie tief erschüttert er durch die Worte des Erhabenen war. Nach diesen Worten sprach Shachako, der Sohn einer Anhängerin der Nigantas: Ich war freilich, o Herr, arrogant. Ich war anmaßend, der ich glaubte, dem verehrten Gotamo könnte im Redekampf entgegengetreten werden. Es mag Sicherheit geben für einen Mann, der einen wütenden Elefanten entgegentritt, aber es gibt keine Sicherheit für den, der sich glaubt, mit dem verehrten Gotamo messen zu können. Es mag Sicherheit geben für einen Mann, der einer fauchenden Giftschlange entgegentritt, aber es gibt keine Sicherheit für den, der dem verehrten Gotamo entgegentritt. Ich war freilich, o Herr, arrogant, ich war anmaßend, ich war aufgeblasen, der ich glaubte, dem verehrten Gotamo könnte im Redekampf entgegengetreten werden. Und da sitzen nun die 500 Nijavi-Fürsten und hören das sich mit an. Gewähre mir, der verehrte Gotamo, die Bitte, morgen mit den Mönchen bei mir zu speisen. Schweigen gewährte der Erhabene die Bitte. Als nun Shachako, der Sohn der Anhängerin der Nigantas, der Zustimmung des Erhabenen sicher war, wandte er sich an die Lichavia-Fürsten. Hört mich, erlauchte Lichavia, der verehrte Gotamo ist für morgen mit den Mönchen zum Mahle geladen. Verseht mich bitte mit dem, was euch hierzu gebührend erscheint. Und nun sehen Sie auch, diese Lichavia-Fürsten, die so über ihn gespottet haben, die ihn mit einer Krabbe verglichen hat, den der Erhabene sämtlichen Zacken und Scheren abgeschnitten hat, die die sofort sich auf Seiten, wie jetzt, wie Shachako zur Vernunft gekommen hat, wie sie ihm sofort jetzt geholfen haben, den Erhabenen und seine Mönchgemeinde zu bewirten. Alles andere war vergessen. Und das ist das Schöne. Da nun brachten jene Lichavier am nächsten Morgen zu Zatschako, dem Sohn einer Anhängerin des Niganta, ein Mahl von 500 Schüsseln. Man muss ja denken, es sind ja große Mönchscharen, so viel hat ja ein Mensch nicht. Fertig angerichtet. Zatschako, der Sohn einer Anhängerin der Nigantas, aber ließ ausgewählte Feste und flüssige Speise in seiner Behausung auftragen und sandte einen Boten an den Erhabenen mit der Meldung: Es ist Zeit, o Herr, das Mahl ist bereit. Und der Erhabene rüstete sich bei Zeiten, nahm Mantel und Schale und begab sich zur Wohnung des Zatschako, des Sohnes der Anhängerin des Niganta. Dort angekommen nahm der Erhabene mit den Mönchen auf den angebotenen Sitze Platz. Und Zatschako, der Sohn einer Anhängerin des Niganto, versorgte eigenhändig den Erwachten und seine Jünger mit ausgewählter, fester und flüssiger Speise. Nachdem nun der Erhabene gespeist und das Mahl beendet hatte, nahm Zatschako, der Sohn einer Anhängerin der Negantas, einen anderen niederen Stuhl zur Hand und setzte sich zur Seite hin. Zur Seite sitzend sprach nun Zatschako, der Sohn einer Anhängerin der Chainas, zum Erhabenen also. Jetzt geben Sie mal sehr Obacht. Was da, o Gotamo, an dieser Gabe Verdienstvolles und Frucht des Verdienstvollen ist, das möge den Gebern zum Glück gereichen. Er denkt hier natürlich auch an die Lichavi, die ihm ja diese vielen Speisen zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt antwortet der Mutter: Es wird für die Geber sein, was immer auch dem Empfänger einer Gabe des Vertrauens, wie du es bist, anhaftet. Du, der du nicht ohne Anhänglichkeit, nicht ohne Abneigung, nicht ohne Verblendung bist. Es wird aber für dich sein, Achivesano, was immer auch dem Empfänger einer Gabe des Vertrauens, wie ich es bin, anhaftet. Ich, der ich ohne Anhänglichkeit, ohne Abneigung, ohne Verblendung bin. Das ist für den Abendländer wohl sehr schwer zu verstehen. Denn für den Abendländer ist es im Allgemeinen doch gleich, wenn ich gebe, ob ich dem gebe oder jenem gebe. Die Hauptsache ist, dass ich gebe. Und das ist ja wirklich auch unendlich wichtig. Nach dem Buddha ist das aber gar nicht gleich. Der Buddha sagt: Was diese Lichavi-Fürsten ihm gebracht haben, dieses Verdienst wird sich nach dem berechnen, sozusagen, was er wert ist. Denn jede Gabe setzt sich ja zusammen aus der Freigebigkeit und aus der Geistesausrichtung. Was aber der Zatschako gegeben hat für den Erhabenen, das wird sein Verdienst. Ich möchte hier einige Beispiele. Es ist eben, dass Sie sehen, es ist in der Tat nicht gleich, wohin man gibt und wem man gibt. Nehmen Sie einmal an, Sie geben eine Spende für einen Sportverein. Dann ist das etwas anderes, als wenn Sie eine Spende für ein Krankenhaus geben. Oder Sie geben eine Spende für ein Museum. Dann ist das immer noch etwas anderes, als wenn Sie für ein Altersheim geben. Oder Sie geben eine Spende für eine religiöse Organisation. Dann ist das wieder etwas anderes. Oder Sie geben sie gar für die Buddha-Lehre, dann ist das die höchste Spende. Und warum? Die Spende ist überall gleich. Der Betrag, nehmen wir an, wäre auch überall gleich. Aber es hängt von der Geistesausrichtung an, wohin ich gebe. Weil in der Spende für die Buddha-Lehre liegt ja die ganze Liebe drin, die ein Mensch für die Buddha-Lehre hat. Sonst könnte er ja gar nicht für die Buddha-Lehre geben. Wer für einen Fußballverein gibt, ja, da liegt die ganze Zuneigung für einen Fußballverein drin, oder für ein Museum, oder für ein Krankenhaus, es liegt, oder für ein Waisenhaus. Es liegt immer seine Willenstendenz drinnen. Und insofern bewisst sich auch der Wert einer Spende. Also der Buddha sagt, was die Lichavi-Fürsten gespendet haben, das haben sie ja dir gegeben. Also es liegt außer der Freigebigkeit die Zuneigung zu ihm drinnen, zum Zatschako drinnen. Was aber der Zatschako dem Erhabenen gegeben hat, da liegt etwas ganz anderes drin. Und insofern ist das Verdienst, die Frucht dieser Gabe, eine doch sehr verschiedene. Das ist für den Abendländer nämlich gar nicht so leicht einzusehen. Und trotzdem soll man darüber mal nachdenken, denn in jeder Gabe liegt nicht nur der Akt der Freigebigkeit,
sondern zugleich auch die Geistesausrichtung trennen, die sich durch die Gabe offenbart. Natürlich soll damit nicht gesagt sein, dass ich nicht jedem geben soll. Und der Buddha sagt ja auch, wenn du gebeten wirst, gib wenigstens eine Kleinigkeit. Aber genauso wie Güte mit Besonnenheit gepaart ist, denn ohne Besonnenheit gibt es keine Güte, so wird auch ein Spenden auch mit der Geistesausrichtung und mit der Güte gepaart sein und sich geben. Das Spenden ist schon der Ausdruck der Geistesausrichtung, die der Einzelne hat. Möchte ich zum Schluss noch sagen, der Sotapanna-Pfad ist ein sehr hoher Pfad. Und es wird nicht möglich sein, dass jeder sofort nun den Wunsch hat, ich möchte diesen Sotapanna-Pfad gehen. Der Mahathera sagte, auch selbst diejenigen, die ihn wirklich mit aller Energie gehen wollen, in den meisten Fällen, sagt er immer, wird die Frucht der Sotapanna-Schaft erst in der Todesstunde gepflückt, weil es eben ein sehr hoher Weg ist. Es ist ja der erste Grad der Heiligkeit, der damit erreicht ist. Und man soll sich es auch nicht zu einfach vorstellen, aber immerhin erreichbar. Aber wie gesagt, der Mahathera vertrat die Ansicht, dass es in den meisten Fällen wohl erst die Frucht in der Todesstunde gepflückt ist. Und diese Betrachtungen, die hier angeführt sind, sind ja eigentlich der Kern des Sotapanna-Weges, das Herz des Pfades. Andererseits ist es natürlich auch so, dass jeder, der nach Charakterveredelung strebt, dass jeder, der besser sterben will, als er geboren wurde, dass jeder, der eine gute Wiedergeburt als Mensch erstrebt oder der ein Dasein in himmlischer Welt erstrebt, immer den Weg der Güte gehen muss, immer den Weg der Brahma-Vihara gehen muss, genauso wie der Sotapanna. Auch der Sotapanna kann ohne diesen Weg der göttlichen Zustände nicht zum Ziele gelangen. Wie aber gehe ich den Weg der Güte? Wie kann ich denn überhaupt nur Güte erwecken? Doch nur in der Betrachtung von der Loslösung meiner Persönlichkeit. So sollte jeder, ob er die Sotapanna-Schaft erstrebt oder ob er besser sterben will, als er geboren wurde, immer von Zeit zu Zeit diese Betrachtungen über die Persönlichkeit unter den Aspekten pflegen, die wie sie hier angeführt sind. Die Hauptsache ist, dass wir immer wandern. Und dann gelten auch die Worte des Petrarca, die der Mahathera vorne in sein Brevier hineingeschrieben hat. Wenn man immer wandert und gegen Abend ankommt, dann genügt das. Und das mag uns auch trösten, aber ich möchte sagen, fangen wir sofort an zu wandern, denn wir wissen nicht, ob wir morgen noch gesund sind. Wir können nicht sagen, der Körper soll so sein oder soll so sein. Und damit wollen wir die Rede schließen. Wenn jemand noch gerne was sagen möchte, würde ich mich sehr freuen. In Wirklichkeit ist es wirklich nur ein Pfad, nämlich auch der Pfad desjenigen, der eine gute Menschenwelt will oder eine Himmelswelt will oder seinen Charakter veredeln will. Ein jeder muss die Persönlichkeit irgendwie durchschauen und es ist auch jeder Laienanhänger, der noch gar nicht die Sotapanna-Schaft erstrebt, sollte von Zeit zu Zeit diese Betrachtungen pflegen. Denn wirkliche Güte kommt immer nur aus der Loslösung von der Persönlichkeit.